Herzlich willkommen zum Unions-Bubble-Talk mittelrechtsfreundlich am heutigen Sonntag, den 22. Juni 2025. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute spontan wieder dabei seid. Und neben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kann ich heute alle unsere Co-Hosts begrüßen. Schönen guten Abend, lieber Baha, lieber Manuel, lieber Marcel. Schön, dass wir endlich mal wieder hier zusammenkommen.
Hallo.
Guten Abend.
Guten Abend.
Der Unions Bubble Talk macht es Deutschland nach und hat einiges verändert. Mehr dazu auch ganz am Ende noch und in allem, was nächste Woche kommt. Aber prinzipiell bleibt, wir sprechen über das, was politisch aus Sicht der Union ventiliert werden sollte und was uns auf X an Diskussionen und Debatten begleitet hat. Und damit steigen wir heute ein, der Wahlkoalitionsverhandlungsregierungsbildungskampf. Seit nunmehr 45 Tagen hat Deutschland einen neuen Bundeskanzler und mit ihm eine neue Bundesregierung. Schwarz-Rot regiert und Friedrich Merz ist bereits medial zum Außenkanzler mutiert. Gerade heute landete der Nahostkonflikt mit der Bombardierung des iranischen Atomprogramms durch die USA in der zurückliegenden Nacht wieder ganz oben auf der Tagesordnung im Kanzleramt. Und mit Blick auf den heute bislang heißesten Tag des Jahres mag man eben auch nichts anderes feststellen, als dass diese letzten 45 Tage wohl auch zu den hitzigsten politisch aufgeladenen Tagen gehörten. Und wenn schon Paul Ronsheimer nicht mehr nur wie bisher 12 bis 8 Podcasts am Tag aufzeichnet, sondern gleich auch noch einen Live-X-Space macht, ist wohl erkennbar, dass wirklich viel los ist. Wir gönnen uns aber jetzt am Anfang die Zeit und blicken auf unsere Erfahrungen und Bewertungen aus dem Wahlkampf, den Sondierungen und der Regierungsbildung zurück. Baha, du selber hattest auch eine Auszeit von X genommen, bist jetzt nicht nur zurück, sondern auch wieder sehr aktiv. Aber in unserer absoluten Sendepause hast du zwischendrin in so manchem Artikel dir deine Gedanken zur Union und zur Regierungsbildung gemacht. Was ist für dich dein wichtigster Takeaway in der Zeit vom 23. Februar bis 6. Mai?
Ihr habt ja vielleicht den einen oder anderen Text gelesen, den ich geschrieben hatte nach der Wahl. Was mich vor allen Dingen betroffen gemacht hatte, war tatsächlich der Umgang mit unserer Finanzpolitik direkt nach der Wahl. Für mich damals wirklich ein Moment, wo wir viel Glaubwürdigkeit verloren hatten. Während ich noch versucht hatte, das Thema Sondervermögen mit Blick auf die Bundeswehr bzw. die Schuldenbremsregelung zu verstehen und auch angesichts der US-amerikanischen Politikwechsel oder zumindest des rhetorischen Wechsels durch Trump zu rechtfertigen und irgendwie ja doch auch nachvollziehen zu können, habe ich dann trotzdem drauf geschaut und habe gedacht, um Gottes Willen, was das allein für zusätzliche Belastungen für die Haushalte der nächsten Jahre bedeutet. Und dann die Vermutung, wie viel da vermutlich in den nächsten Wochen und Monaten ausgenommen wird, beziehungsweise von der Schuldenbremsausnahme noch gedeckt werden soll und in das Sondervermögen reingeht. Und jetzt sehen wir ja auch, dass immer mehr dort versucht wird, auch von den Ländern reinzuschieben. Also ich muss sagen, das hat mir ganz schön wehgetan, um das auch hier nochmal klar zu sagen. Ich fand das nicht gut. Ich fand das wirklich sehr, sehr schwierig. Danach gab es eine Achterbahnfahrt mit unserer lieben Mutterpartei, was die ganze Koalitionsbildung angeht. Ich muss aber sagen, jetzt mit dem Rückblick, da gibt es einiges, was wir über die nächsten Jahre tatsächlich noch aufholen müssen, vor allen Dingen Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Aber an sich bin ich mit den ersten 45 Tagen im Großen und Ganzen ganz zufrieden, weil, das muss man auch sagen, Friedrich Merz außenpolitisch schon einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Auch Frau Reiche, muss ich sagen, hat einen sehr guten Job bisher gemacht und auch die richtigen Impulse gesetzt für die Wirtschaft. Am Ende des Tages gucke ich so ein bisschen jetzt auf die großen Gesetzesvorhaben, die ja für Sommer angekündigt werden und wo ich mir wirklich deutlich mehr erhoffe als Rhetorik. Aber das schauen wir mal. So von mir erstmal.
Das heißt, ich verstehe dich so, dass du sagst, okay, bei der bei den Fragen um den Verteidigungsetat könntest du es noch mitgehen, aber die Finanzierungsfragen des Infrastrukturpakets, das siehst du nach wie vor kritisch. Oder bewertest du es auch danach, was man aktuell einfach nur hört, liest, oder ob es dann entsprechend auch in der gesetzlichen Umsetzung am Ende dann doch ein eher CDU-lastiges Programm wird? Und warten wir da aktuell vielleicht alle nur drauf, weil der SPD-Bundesparteitag noch vor Kopf ist?
Ja, auf den warte ich auch schon und freue mich schon. Gibt es eigentlich, falls jemand ein Public Viewing in Berlin veranstaltet für den Parteitag, ich komme gerne dazu. Aber um das
Und die
vielleicht
anderen
nochmal,
16,8% auch.
genau, um das vielleicht nochmal kurz zu kommentieren, und dann würde mich vor allen Dingen interessieren, was ihr dazu auch sagt. Also ich schaue auf das ganze Thema Sondervermögen und Schuldenbremse tatsächlich so drauf, dass ich sage, den Richtungswechsel bei der Schuldenbremse, also der Ausnahme, dass die Verteidigungsausgaben zum Teil dort raus oder aus dem Haushalt nicht gedeckt werden müssen, das gehe ich noch mit, das verstehe ich angesichts der Herausforderungen, auch der Kommentare von oder der Ankündigung von Trump zur möglichen Austritt aus der NATO. Jetzt sieht man ja auch die 5% wollen wir als NATO erreichen. Das bedeutet, wir brauchen da auch relativ zügig eine Möglichkeit, finanzpolitisch uns dort zu bewegen. Was das ganze Thema Sondervermögen angeht für Infrastruktur etc., ganz ehrlich, alles kann man erklären, aber am Anfang stehen Reformen. Ich meine, was wir jetzt klar gemacht haben, ist, für die nächsten, keine Ahnung, wie viele Jahre gibt es zusätzliche Kredite, die ungefähr oder Zinsausgaben, die ungefähr auf 40 Milliarden steigen. Wir haben dann noch ab 2028, glaube ich, haben wir noch die Notlagenkredite, die zurückgezahlt werden müssen. Also das wird ein ganz, ganz heftiger Belastung für Bund, Länder, das alles zu stemmen. Und da hätte ich mir gewünscht von einer Partei, die von Anfang an gesagt hat, wir brauchen ganz, ganz dringend an vielen Stellen Reform, dass wenn sie schon, ich behaupte jetzt mal, der SPD dieses Sondervermögen gibt oder zum Teil vielleicht auch selber wollte, aber in großen Teilen erstmal dem Koalitionspartner es gibt, dass sie zuerst die Reform quasi als Pflöcke einschlägt und sagt, ohne diese Reform wird es das nicht geben. Und da muss ich sagen, da bin ich noch etwas skeptisch, ob die jetzt noch diese Firepower haben können, nachdem quasi da das Ganze schon aufgeweicht wurde. Das ist jetzt eine sehr kritische Position,
Ja,
aber ja.
also mir ist vor allen Dingen wirklich negativ hängen geblieben und das parteiübergreifend einfach das Ergebnis oder vielleicht auch besser Nicht-Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz,
Absolut.
dass da irgendwie scheinbar Scheunentor offen gilt. Aber ich erinnere an dem einen, zumindest noch an das eine Märzwort, wo er gesagt hat, wir können uns diese Schulden nur leisten, wenn wir wirklich massives Wirtschaftswachstum bekommen werden, was volkswirtschaftlich logisch ist, aber wo wir dann auch noch die Frage zu klären haben, ob das, was die Regierung vorhat, ausreichend ist.
Ja, klar. Also, wie gesagt, mich würde mal interessieren, wie das die anderen beiden auch sehen, mit Blick auf die Frage, auch war das der richtige Move, kurz nach der Wahlerfolg, beziehungsweise es war halt zwar ein Erfolg, aber am Ende war es eine extrem schwierige Situation, dass man halt so schnell das Thema oder so schnell quasi das Geld hergegeben hat, um die SPD da, sage ich mal, zu gewinnen. Oder hätte man vielleicht auch sagen müssen, nein, ohne die und die Reform kommt das gar nicht in Frage.
Manuel, ich glaube fast, dass du das Ganze eher aus der Verteidigungssicht bewerten wirst, aber schieß mal los.
Ja, nicht nur Verteidigungssicht, also wobei das natürlich am wichtigsten ist, das war ja auch etwas, was uns sehr wichtig war. Und wenn wir da ehrlich sind, da waren wir auch eigentlich schon im Wahlkampf sehr klar, dass wir da mehr für die Bundeswehr tun wollen. Und da immer die Frage war, Mensch, woher bekommen wir das denn, wo nehmen wir das denn her? Wir haben ja auch jetzt nach dem Auslaufen des Sondervermögens Bundeswehr in 2 Jahren ja auch eine Deckungslücke gehabt, ohnehin. Da wusste ja auch niemand, wie man die schließt. Der Bundeskanzler, der alte Bundeskanzler, hat ja dann immer gesagt, ja, dafür bewerbe ich mich ja, damit er diese Frage beantworten kann. Nun ist es dazu nicht gekommen. Und ja, das stimmt. Also wir haben da, also ich habe das auch verfolgt, und das war in der Pressekonferenz zu den Ergebnissen des Sondierungspapiers, als das beschlossen wurde, das war schon ein heftiger Schlag in die Magengrube. Aber heute wissen wir ja auch mehr, ja, über den chronologischen Ablauf dieser Entscheidungen. Und da muss ich mal sagen, Hut ab, da ist ja sehr, sehr viel, sehr, sehr dicht, sehr, sehr viel passiert im Februar, wo man dann eben auch sagen muss, gut, ja, da wurde sehr schnell dieser Shift vorbereitet und auch vorgenommen, ja, weil eben Friedrich Merz der Auffassung war, wir erinnern uns, der Auftritt des US-Vizepräsidenten bei der Münchner Sicherheitskonferenz, wir erinnern uns das, was im Oval Office passiert ist mit Zelensky, als der zu Besuch war, wie der dort abgefertigt wurde. Und dann die größte Sorge war ja dann zum Schluss noch, dass in der ersten State of the Union der US-Präsident erklären wird, dass die USA die NATO-Mitgliedschaft näher beenden, aber zumindest ruhen lassen werden. Ja, so, und das sind ja dieser Weltmagen, dieser Eindruck, unter der Friedrich Merz dann gesagt hat, ja, für uns als Union ist das Thema Schuldenbremse sakrosant. Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema. Aber hier verändert sich gerade massiv die Lage und wir kommen da zu einer anderen Bewertung. Und der Rest ist dann politische Verhandlung, weil du sagst, okay, wir haben eine Grundgesetzänderung, dafür brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. So, und dann hast du eben das Problem, dass du ein Wahlergebnis hast, bei dem die Parteien der Mitte im 22. Bundestag eben keine Zweidrittelmehrheit mehr haben werden. Du musst also quasi die Zeit nutzen, mit dem noch gewählten Bundestag das dann umzusetzen und das dann wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit zu realisieren. Und Baha, ich stimme dir da komplett zu. Ohne Strukturreform ist das nicht darstellbar, weil, das hatte ja Daniel, glaube ich, schon angesprochen, wir haben ja die Lasten, ab 2029 Sondervermögen Bundeswehr, die 100 Milliarden gehen in die Tilgung. Dann haben wir zu der Zeit auch die Corona-Beihilfen, die Sonderschulden, die da in die Tilgung gehen. So. Und jetzt kommt dann eben auch dieses Sondervermögen Infrastruktur dazu. Also wir sehen, wir haben jetzt schon so einen kleinen, naja, kleines relativ, aber wir haben schon jetzt Verpflichtungen, sind wir eingegangen, die in den kommenden 5 bis 7 Jahren dann auch den Bundeshaushalt aktiv belasten werden. So. Und das können wir ja nicht darstellen, ohne dass wir einerseits natürlich Wachstum haben, Beschäftigung anreizen, aber andererseits auch die Zuschüsse zu den Sozialversicherungen massiv zurückfahren aus dem Bundeshaushalt. Ja, ich denke da an die Rentenversicherung, aber auch was jetzt im Gespräch ist mit der Krankenversicherung, die ja auch Finanzbedarf hat. Und wenn sich das so weiterentwickelt, was die Arbeitslosigkeit angeht, dann würden wir da wahrscheinlich auch noch ein Problem bekommen. Und Pflege ist auch noch eine große Baustelle. Also wir sehen, da sind aus den Risiken, die wir haben im Bereich der Sozialversicherung, es ergibt sich schon die Notwendigkeit, dass wir wirklich zu Strukturreformen kommen, zu mehr Wachstum kommen, zu mehr Beschäftigung kommen und zu einem effizienteren, moderneren Staat.
Ne? Okay, gut.
Das muss aber jetzt geliefert werden.
Aber ich greife jetzt nochmal auf das, was du jetzt gesagt hast, dass im Februar viel passiert ist. Wir kennen jetzt bereits die ersten Auszüge von Robin Alexanders neuem Buch. Und da ist ja dann jetzt offenkundig geworden, dass es die Überlegung für die Bereichsausnahme der Verteidigungsausgaben, dass das ja schon mal mit den Unionsministerpräsidenten, bis es dann laut Robin Alexander Kai Wegner öffentlich gemacht hat, dass es schon überlegt wurde. Was mich aber daran interessiert ist, zum einen kam jetzt ein Wortbruchsvorwurf nochmal neu auf deswegen, den ich eigentlich insoweit nicht sehe, weil ich eigentlich jemanden als Kanzler da sitzen haben will, der sich seine Optionen überlegt vorher und das mal andenkt zumindest. Die große Frage, die sich aber stellt, ist, wie ist die mediale Rezeption am Ende davon? Denn hatten wir denn überhaupt noch eine andere Wahl?
Also im Prinzip nicht. Denn das Ergebnis, du siehst das ja auch mit dem Wahlergebnis, da sind uns die Hände gebunden und da müssen wir eben da ja auch Rücksicht nehmen auf den Koalitionspartner. Und was die Ministerpräsidenten ja auch sehr richtig gesagt haben oder auch die SPD, naja, ihr könnt da was für die Rüstung machen, für die Verteidigung, das ist auch gut und richtig. Aber wir haben hier in den kommenden Jahren strategisch extrem wichtige Landtagswahlen, vor allen Dingen im Ostteil der Republik. Ja, ich denke da ins kommende Jahr mit Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben da extrem wichtige Wahlen. Und wenn wir da den Leuten hingehen, ja, ihr macht was nur für die Rüstung, ja, und macht dann nichts für die Daseinsvorsorge, das fliegt uns dann um die Ohren. Dann haben wir auch nichts gewonnen. Also ich bin da auch offen, was diese Argumentation betrifft, wo man dann sagt, man kann ja nicht nur das eine machen, man muss dann das andere auch mitdenken, weil die Probleme sind ja da, was die infrastrukturelle Situation angeht. Die Menschen sehen das und die sehen, dass dann die Brücken hier auseinanderfallen, um es mal ganz platt zu machen, aber dass dafür dann neue Panzer bestellt werden. Das ist argumentativ super schwierig zu kommunizieren. Deswegen war klar, dass wenn du was an der Verteidigung machst, dass du dann auch was machen musst für die Daseinsvorsorge. Und um das verteidigungspolitisch nur einen Satz dazu noch zu sagen, Infrastruktur ist ja für uns auch sehr wichtig. Wir sind ja hier in Deutschland jetzt nicht mehr Frontstaat, sage ich mal, der NATO, sondern so Rückraum für die Staaten an der Ostflanke. Und wir sind hier quasi im Ernstfall, wir wollen es nicht hoffen, aber im Ernstfall Aufmarschgebiet. Hier wird alles durchgeleitet, hier muss die Infrastruktur stehen. Ja? Hier müssen die Brücken, die Gleise da sein, hier müssen die Krankenhäuser funktionieren. Das muss hier alles, Flughäfen, Landebahnen etc., das muss hier alles wunderbar laufen. Ja? Und dafür ist das Geld ja dann auch sinnvoll investiert.
Baha, ich weiß nicht, ob du die ganze Zeit die Hand hebst oder so, aber eigentlich kannst du ja einfach reinreden. Baha?
Jetzt ist er beleidigt.
Ich weiß nicht, ich sehe da halt eine hohe Hand, aber gut. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter. Marcel, aus bayerischer Sicht, die CSU hat sich in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt und ihre Traumprojekte alle bekommen. Wie bewertest du die Zeit nach der Bundestagswahl bis zur Regierungsbildung? Was sind für dich deine wichtigsten Punkte?
Ja, ob jetzt die Punkte, die CSU da durchgesetzt hat, unbedingt meine wichtigsten Punkte waren, das habe ich mal dahingestellt, gerade ja, mit Mütterrente und so, ist ja schon alles ausdiskutiert worden. Aber ja, ihr habt es ja gerade eben schon angesprochen. Es war gerade die Zeit unmittelbar nach der Bundestagswahl, war medial natürlich, ja, da ist man quasi durch den Sturm gegangen. Wie viel Prügel wir über Wochen eingesteckt haben, das hatte jeder Einzelne von uns auf X miterlebt und am eigenen Leib erfahren, wenn er irgendeinen Tweet gepostet hat, der dann von irgendwelchen Radikalen, vor allem auf der rechten Seite, gekapert wurde. Und es war ja wirklich nicht leicht. Ne? Und die Frage ist natürlich, was wäre die Alternative gewesen? Also, dass sich die Mehrheitsverhältnisse so verschieben, das hat man ja vielleicht erahnen können, aber es war ja vorher noch nicht klar. Was man bei Robin Alexander jetzt auch gehört hat, so hat man sich ja auch vorher schon mal kundig gemacht, ob das juristisch irgendwie möglich ist, also vor der Bundestagswahl juristisch irgendwie möglich ist, dass man mit dem alten Bundestag noch das Grundgesetz verändert. Und das war ja dann der Weg, den man auch am Ende gegangen ist, weil klar ist, es muss letztlich mehr in die, wesentlich mehr in die Verteidigung investiert werden. Und die Frage, ob die SPD das nur für die Verteidigung mitgemacht hätte, ja, das kann man schlecht beantworten. Und wenn man jetzt die Schuldenbremse nicht reformiert hätte, dann hätten wir es über Ausnahmeregelungen machen müssen, also Aussetzung der Schuldenbremse und so weiter. Da hätten wir jedes Jahr diese Diskussion gehabt. Ja, dann kam noch hinzu, in dieser Diskussion kam dann noch irgendwann das Sondierungspapier, wo ja dann medial das Ganze so dargestellt wurde, als hätten wir uns da an keiner Stelle durchgesetzt und hätten der SPD quasi da freie Hand gelassen und so weiter. Also es war schon eine schwierige Zeit, vor allem kommunikativ. Aber wenn man sich jetzt den Koalitionsvertrag anguckt und auch ja die ersten Ergebnisse, sage ich mal, also man muss ja nur sich die Migrationspolitik mal angucken und egal mit wem man sich mittlerweile unterhält, die meisten Leute sagen, endlich passiert mal was. Und das schlägt sich mittlerweile ja auch zum Glück in den Umfragen wieder nieder. Also im letzten Deutschlandtrend sind ja Merz und Dobrindt zweistellig nach oben geschossen. Also das ist Politik, die kommt bei den Leuten an. Und wenn wir das in anderen Politikbereichen genauso hinkriegen, wie das schaffen, wie Baha gesagt hat, Glaubwürdigkeit herzustellen, dann glaube ich, haben wir diese paar Wochen, die ein bisschen schwierig waren, relativ schnell kompensiert wieder.
Okay, aber dann stellen wir doch mal die Frage nach dem, was Authentizität und Glaubwürdigkeit und zurückgewonnenes Vertrauen. Wie wollen wir das jetzt erreichen? Ich muss ganz ehrlich sagen, das beständige Petitum, auch mit dem Blick auf die AfD, wozu wir ja gleich auch noch kommen, gerade mit Blick auf die Außenpolitik, ich bin nicht davon überzeugt, dass dieses Mantra von wir müssen hier nur gute Politik machen und dann verschwindet die AfD wieder, dass das tragfähig ist. Baha, du wolltest.
Ja, also ich hatte jetzt auch technische Probleme, deswegen die Hand war tatsächlich gehoben, aber ich war irgendwie nicht mehr Host und Sprecher. Ich habe noch 2, 3 Kommentare zu dem Gesagten. Ich versuche es kurz zu halten. Also das erste ist zum Thema Schuldenbremse und du hattest es gerade gesagt, Daniel, ne, so dieses Thema Wortbruch. Meines Erachtens, und ich meine mich zu erinnern, dass nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts es war wohl Wolfgang Schäuble gewesen, der damals der Fraktion gesagt hat, freut euch nicht zu früh über das Urteil, denn es kann sein, ihr werdet es noch brauchen.
Genau, das war im Dezember genau. 2023.
Und ich bin fest davon überzeugt, dass gerade die Verbindung Merz-Schäuble, der Friedrich Merz wusste das genau. Dem ist das nicht kurz vor Ende des Wahlkampfs eingefallen. Und natürlich hat er sich das im Detail angeguckt. Und auch Ende letztes Jahr gab es dazu zahlreiche Diskussionen innerhalb der Union, wie man damit weitermacht. Mein Problem hier, und dazu können wir ja gleich nach vorne blicken, diskutieren, ist, dass es kommunikativ einfach wieder extrem schlecht war von unserer Partei. Man kann seine Meinung ändern. Man muss seine Meinung manchmal ändern und es ist total in Ordnung. Aber dann muss man das den Leuten erklären. Und wir haben es nicht erklärt. Du kannst nicht sagen, ich habe mich irgendwo bei der FAZ hingesetzt und habe das doch gesagt, dass ich selber drüber nachdenke.
Bin ich bei dir?
Ganz kurz, vielleicht noch den Punkt, du kannst halt auch nicht sagen, mit 1, 2 irgendwie angedeuteten Kommentaren in Presseberichten oder in irgendwelchen Interviews sei es getan, sondern du musst das gnadenlos über Tage auf allen Kanälen erklären, und zwar das Warum. Und dann verstehen die Leute das. Das Resultat dessen war, wir haben kurz nach der Bundestagswahl faktisch 5-6% ungefähr 5% sofort verloren, weil es natürlich wie ein Glaubwürdigkeitsverlust mindestens war. Es war vielleicht sogar ein geführter Wahlbetrug für viele Unionswähler. Und dann wird es eben Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern, das wieder zurückzuerarbeiten.
Ja,
also, und das ist das, was mich halt dort am meisten belastet hat bei dieser
Entscheidung. Ja, also ich bin bei dir, dass das keine Sache war, die spontan vom Himmel gefallen ist. Ich glaube aber in der Abwägung, also und ich bin auch bei dir, was die Kommunikation angeht, aber in der Abwägung galt es ja, glaube ich, fürs Adenauerhaus zu überlegen, wenn wir es jetzt offensiv kommunizieren, was es mit der FDP macht. Und es wirkt dann eher so, dass es eine Entscheidung war, eben, ich glaube, Robin Alexander hat es mal gesagt, hat gesagt, nicht der FDP den Rettungsring Schuldenbremse zuzuschmeißen.
Ja, aber ich glaube, da denkt man dann auch wieder, die Menschen sind blöd. Also ganz ehrlich, dieses Durchtaktieren von Politik ist dann meines Erachtens auch wirklich Unsinn an der Stelle. Sondern es geht am Ende des Tages darum, glaubwürdige Politik zu machen, authentische Politik, Daniel, wie du es gerade gesagt hast, und sich eben aus diesem Klein-Klein-Taktiererei rauszunehmen. Die FDP hätte weder was gewonnen noch verloren, wenn wir
das
nicht gemacht hätten.
Ja, das würde ich so nicht unterschreiben, glaube ich. Also ich denke schon noch, dass es auch immer mal taktische Fragen gibt, die Politik bedenken muss. Ich glaube aber, dass das viel größere Problem noch nicht mal der Wahlkampf selber war, sondern wie du eigentlich auch herausgearbeitet hast, die Kommunikation danach.
So ist
weil,
es.
Weil die, genau dieser verdruckste Moment, ja, ich habe da mal in einem Halbsatz irgendwann was gesagt, und das habe ich schon in der Pressekonferenz zum Sondierungspapier nicht verstanden, warum dort nicht gesagt wurde, aus den und den Gründen haben sich unsere Meinung geändert, wir machen das jetzt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie euch das so gegangen ist, aber das war für mich einfach so.
Also Ja, da kann ich zustimmen. Die Kommunikation nach Verkündigung dieser ja wirklich nun in einem zentralen, für uns wichtigen Politikfeld als CDU das zu verkünden und dann nicht das zu begleiten, zu erklären, das war sehr schwierig. Dann kam ja diese Wasserstandsmeldung dazu, irgendwelche Papiere, die da geleakt wurden aus den Koalitionsgesprächen, beziehungsweise aus der Vorrunde erstmal, ja. Wo man dann gesagt hat, Mensch, jetzt haben sie uns erst irgendwie hier, ich sag mal, veräppelt und jetzt dann für sozialdemokratische Politik, wo überall keine Handschrift der Union erkennbar ist, das hat natürlich für extrem viel Unruhe gesorgt, gerade auch unter den Mitgliedern. Das ist auch verständlich. Aber ich wollte nur einen Satz sagen zum Wahlkampf selber. Das ist mir schon wieder alles viel zu sehr verkopft, viel zu strategisch gedacht. Was ist denn überhaupt passiert? Wir haben einen vorgezogenen Wahlkampf gesehen. Ja, am 6. November ist die Koalition zerbrochen. Eigentlich wäre sie jetzt noch im Amt, 3 Monate und eine Woche. Also das kam schon mal.
Ja, aber Sie sind ja an der Schuldenbremse kaputt gegangen.
Sie sind an der Schuldenbremse kaputt gegangen, ja, aber es ist ja immer noch so, dass sie sich hätten zusammenraufen können. Das war ja dann jetzt auch zum Schluss so, dass sie das ja alle wollten. Das ist ja auch richtig. Ich will gar nicht darauf. Ich wollte nur sagen, also für so eine große strategische Konzeption, dass du das dann so ein Shift anspielst, ja, dafür war dann keine Zeit mehr. Wann wolltest du das denn machen? Im Dezember, wenn man, wenn gerade unter Hochdruck das Wahlprogramm geschrieben wird, das kannst du nicht machen. Da laufen ja die Gremienentscheidungen und so weiter. Also das ist dann schon sehr schwierig, dann zu sagen, okay, jetzt machen wir hier diesen Shift, um dann die Kontrolle zu behalten. Du hast es gesagt, dann hätte man da vielleicht der FDP den Rettungsring zugeworfen. Also das hätte man dann schon sehr deutlich erklären müssen. Und dann musst du ja auch sehen, wie wir in welche Stimmung wir reingegangen sind. Irgendwo doppelt sich es da, glaube ich. Wie wir in die Stimmung, wie wir, mit welcher Stimmung wir in den Wahlkampf gegangen sind. Wir haben die Wahlen gewonnen. Das ist auch gut und richtig. Aber wir müssen auch ehrlich zu uns sein, das Ergebnis hätte vielleicht noch ein bisschen besser sein können. Und so war eigentlich auch die Zielvorstellung. Also mit einem stärkeren Ergebnis hätten wir kommunikativ auch nochmal ganz anders auftreten können. Also insofern würde ich davor warnen, das alles so zu verkopft zu sehen. Und am Ende, ich hatte das ja gesagt eingangs, siehe die Wahl von Trump, das war absehbar. Ja, dadurch hat sich keine neue Lage ergeben. Am 6. November wurde er ja gewählt. Aber dann, wie sein Angang war im Amt, das hat ja nun wirklich keiner erwartet. Also im Moment ist es ja auch noch beruhigt, wo wir sagen, okay, die USA sind irgendwie noch bei der NATO mit drin, aber wer weiß, wie das morgen ist oder in einer Woche ist. Und ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand vor 3 Monaten, also vor 6 Monaten gesagt hat, na, wenn der Trump irgendwie im Amt ist, dann ist die NATO gefährdet, dann steht Europa allein und dann stehen wir allein mit einer Bundeswehr, die nur schwerlich aktuell ihren Auftrag der Landes- und Bundesverteidigung erfüllen kann, weshalb wir eine Reform der Schuldenbremse brauchen.
Aber Manuel, ich meine, wir sind ja nicht hier, um uns gegenseitig nur Recht zu geben. Ich würde gerne an der Stelle nochmal sagen, wir hatten auch Wochen vor der Wahl, auch wenn die vorgezogen ist, permanent Umfragen, die per se die Position der Schuldenbremse, die die Union hatte, wie soll ich sagen, nicht unbedingt so fest unterstützt haben, dass man sagt, das ist irgendwie die heilige Kuh, die können wir nicht schlachten. Man hätte diese Position auch kommunikativ schon Wochen vor der Wahl aufweichen können und es hätte nicht geschadet. Das ist mein, also werden wir nie belegen können, aber das ist meine These. Und jetzt nochmal der Punkt, warum ich auch glaube, dass es tatsächlich strategisch klug gewesen wäre. Weil wenn du eben hingehst und sagst, es kann sein, dass wir in eine Situation kommen, wo wir mehr Spielraum brauchen, weshalb wir bei der Schuldenbremse vielleicht nicht so absolut sind in unserer Position, sondern die eben aufweichen und uns da öffnen. Aber Grundvoraussetzung dafür sind Reformen hier, hier, hier und hier. Und das glaube ich, das war nämlich die Position, die die meisten Bürgerinnen und Bürger in vielen Umfragen unterstützt haben, wo die gesagt haben, nein, grundsätzlich ist es richtig, dass wir eine Schuldenbremse haben, weil der Staat eben Regeln bzw. Schranken da braucht. Aber selbstverständlich ist eine Reform auch okay. Und ich glaube, deswegen ist es einfach ein bisschen eine verpasste Chance gewesen, Weil man hätte diesen Glaubwürdigkeitsverlust, der uns schon hart getroffen hat, auch in den Umfragen, den hätte man abräumen können. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob wir es jemals belegen können oder beweisen können. Wir werden es jetzt im Nachgang nicht mehr korrigieren, aber es wird eine Weile dauern, bis wir das wieder zurückgewonnen haben.
Ja, ich bin mir da nicht so sicher, ob wir da nicht doch was korrigieren können, Baha.
Inwiefern?
Weil wir laufen schon wieder auf den gleichen Fehler zu.
Erzähl.
Im Sondierungspapier ist vereinbart, dass noch dieses Jahr die Schuldenbremse nochmal im Grundgesetz geändert werden soll. So, was dazu führt, dass das entweder mit den Stimmen der AfD oder den Stimmen der Linkspartei passiert.
Ja, das sollte man niemals machen.
So, das ist jetzt mal jetzt das eine dahingestellt. Das Problem ist, es hat bislang niemand öffentlich und ausführlich und deutlich dargestellt, was eigentlich an der Schuldenbremse noch geändert werden soll. Weil alles, was wir dazu von Linksgrün hören, ist, da wird die Schuldenbremse groß aufgemacht, es wird noch mehr Verschuldung möglich gemacht. Es gab aber zwischendurch mal ein ganz kleines Interview von Friedrich Merz, glaube ich, wo er damals da mal was zu gesagt hat. Und das, was verändert werden soll, sind die Regeln, die das Bundesverfassungsgericht in Bezug auf Jährlichkeit und Jährigkeit getroffen hat. Es geht überhaupt nicht darum, noch mehr Schulden zu machen oder so, sondern es geht darum, dass wenn man eine Bereichsausnahme hat oder eben, falls es zu einer Notsituation kommt, also das Aussetzen der Schuldenbremse aufgrund externer Einflüsse, dass dann nicht dieses Problem besteht, dass wenn Geld aufgenommen wird, dass es im gleichen Jahr wieder ausgegeben sein muss. Und es geht also nur um diese technische Änderung dabei, aber in der Welt da draußen läuft schon wieder rum, da wird schon wieder an der Schuldenbremse was rumgedoktert, damit noch mehr Schulden aufgenommen werden soll. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber es kommuniziert mal wieder keiner.
Ja, absolut richtig. Das wird nicht passieren. Und also jetzt ist es natürlich so, wir haben die Schuldenbremse modifiziert, Bereichsausnahme, Verteidigungsausgaben oberhalb 1% des BIPs. Darüber hinaus gilt die Schuldenbremse. Das, was ja so irritierend ist, sind ja die 500 Milliarden Sondervermögen, die da neu aufgenommen werden. Und da hast du mit einem Mal diese große Summe, aber die wird über 12 Jahre, glaube ich, verbeitragt. Dann hast du vielleicht 30 Milliarden pro, 35, 38 Milliarden pro Jahr. Und das klingt dann schon wieder nicht so extrem. So, wenn das Geld natürlich dann auch sinnvoll in die Infrastruktur, in den Kapitalstock unserer Volkswirtschaft investiert wird. So.
Aber auch das war ja ein Kommunikationsproblem, weil wir haben es der AfD damit möglich gemacht, durch die Gegend zu rennen und zu sagen, die Bundesregierung nimmt 1 Billion Schulden auf.
Ja, was total,
einfach nicht stimmt.
Ja, eben, genau.
Also, du hast den unsäglichen Wahlbetrugsvorwurf, der natürlich dämlich ist, aber du hast es halt auch zu leicht gemacht. Dadurch, dass du das Ganze halt eben aus heiterem Himmel um 180 Grad geändert hast. Und das ist das, was mich so gestört hat. Ich meine, wir wollen vielleicht dann auch nochmal zu anderen Themen kommen und jetzt nicht drauf rumrennen. Es war meines Erachtens kommunikativ einfach schlecht.
Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Ja.
Wir können uns aber genau, das ist ein schöner Übergang, wir können uns einfach mal die kommunikativen Verrenkungen ansehen, die wir meiner Meinung nach gerade insbesondere im rechten Spektrum, also im rechtsextremen Spektrum der Parteien feststellen, und zwar was die Außenpolitik angeht. Die AfD scheint sehr zu eiern damit, wie sie jetzt eigentlich Trump, Vance, Iran, Israel und vielleicht noch die Houthis bewerten sollen. Wie nehmt ihr das wahr? Also ich erlebe zumindest, dass es bei denen intern eine Diskussion gibt, die eigentlich mal ganz gut ist, weil wir eine Sollbruchstelle der AfD mit dem Punkt, also mit der Frage der Staatsräson und Israel angeht, haben. Und es gibt vom Höcke-Flügel eindeutig die Position, dass es keine Staatsräson zur Unterstützung Israels gibt und Deutschland niemals die Interessen anderer Länder wahrnehmen sollte, sondern immer nur eigene Interessen formuliert. Und das haben Höcke und seine Helfersmänner, die mittlerweile im Bundestag sitzen, sowie ein Torben Braga, der ehemalige parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Thüringer Landtag, die sind mit einem Wording unterwegs, dass sie deutsche Interessen auch in Israel vertreten wollen. Und gleichzeitig müssen sich irgendwie Tino Chrupalla und Alice Weidel uneins darüber sein, wie sie überhaupt die Frage Iran bewerten. Und es war dann ja sogar auch Julian Reichelt der diese Frage dann mal aufgemacht hat und gesagt hat, also wer Islamismus kritisch sieht, kann jetzt nicht die Mullahs verteidigen, nur weil es gegen Israel und die USA geht. Deswegen mal die Frage, wie seht ihr das so mit, wir haben es mal Freund-Feind-Kennung genannt, oder beziehungsweise ist es einfach eine kompasslose Kommunikation? Wie bewertet ihr das, dass diese Außenpolitik plötzlich zu identitätspolitischen Fragen, insbesondere in der rechtsextremen Spektrum passiert?
Ich fange einfach mal an. Also ich finde das ja durchaus interessant, was dort passiert bei der AfD. Ich hatte das auch gerade gesehen, der Armin Petschner hat das hier so wunderbar in einen Tweet zusammengefasst, wo er meinte, Mensch, die AfD war ja früher mit dem Claim unterwegs, Mut zur Wahrheit. Und jetzt gerade ist ja irgendwie Mut zur Lücke bei dem, wo man nicht genau weiß, wo stehen sie, weil sie sich ja eben auch sehr eingerichtet haben in einem isolationistischen Kurs, ja, wo sie dann irgendwie sagen, wir halten uns irgendwie aus allem raus und wir folgen aber dann Trump-Maga, jedenfalls der Bundesvorstand und die Fraktionsführung. Und jetzt aber natürlich genauso von dieser Kehrtwende um 180 Grad bei Trump überrascht sind, ja, der auch eigentlich dafür angetreten ist, nicht mehr aktiv zu werden und die USA aus den sogenannten Kriegen von Biden, Klammer zu, herauszuhalten beziehungsweise zurückzuholen. Also das ist sehr, 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 sehr spannend, was da passiert. Und daran erkennt man ja auch, wie sehr eigentlich diese Partei ja immer nur mit so diesen kleingeistigen innenpolitischen Themen irgendwie befasst ist, ja, irgendwie, die haben sich jetzt aufgeregt, was auch nicht stimmt, ja, diese 50 Millionen Unterkunftskosten, das war, wo ich sie wahrgenommen habe in der Außenpolitik in dieser Woche, diese Unterkunftskosten für die 2200 Berechtigten dieses Aufnahmeprogramms in Pakistan, ja, so, das ist dann das riesige Thema, das ist auch ein Thema, das ist auch wichtig, das zu adressieren, und ich denke, da muss auch das Auswärtige Amt mal für mehr Aufklärung sorgen, aber das ist deren Hauptthema. Und dadurch, dass sie sich abarbeiten an diesen kleinen Themen, haben sie gar keine Zeit mehr für diese großen Themen. Und das, finde ich, ist ganz spannend, vor allen Dingen mit einer Partei, die noch vor 2 Monaten hier sich irgendwie schon ein halbes Jahr vor der Regierungsübernahme gesehen hat und hier die Geschicke der Bundesrepublik lenken wollte und um endlich mal, ja, deutsche Interessen im Ausland zu vertreten, wo doch irgendwie, glaube ich, gerade geschaut wird, wo Konvergenz hergestellt wird mit den Interessen von Trump-Maga und Wladimir Putin. Das vielleicht mal von mir dazu eingangs.
Ja, also was ich auch interessant finde, ist, wie Manuel schon sagt oder jetzt auch den Armin zitiert hat, die sind jetzt gerade mit der Situation konfrontiert, dass es ein Problem gibt, was komplex ist. Komplex im Sinne von, man kann nicht einfach sagen, Ausländer raus, jetzt mal überspitzt, aber viele der Positionen der AfD lassen sich darauf runterbrechen. Und auf einmal werden dann halt auch innerparteiliche Konflikte aufgedeckt. Und die kommen ja auch von dieser, AfD-Fraktion steht fest an der Seite Israels Position. Und dann haben die aber einen ostdeutschen Flügel, der generell auf das Thema Waffenexporte, unabhängig jetzt davon, wo Krieg ist, oder generell Krieg, extrem allergisch reagiert. Ja? Und die schauen da hat man natürlich mit Tino Chrupalla, den Vertreter, die schauen da natürlich drauf und machen ihm wahrscheinlich auch den Druck im Sinne von, du nimmst hier bitte eine andere Position ein. Während dann wiederum in den Westverbänden eine deutlich stärkere Pro-Israel-Position ist. Und ich glaube, genau das bricht sich dort Bahn. Also in dem Moment, wo die AfD nicht gegen die anderen Establishment und quasi Systemparteien vorgehen kann, sondern tatsächlich für sich selbst eine Position findet, da schwimmt sie dann. Und deswegen, und da müssen wir vielleicht auch nicht zu tief reingehen, aber deswegen hatte ich ja meinen letzten Text dazu geschrieben, dass es mir sehr wichtig ist, dass man die AfD eigentlich viel öfter jetzt auf die mediale Plattform holt, um sie eben genau mit diesen Widersprüchen in der Partei konfrontiert und da auch mal den potenziellen Wählern oder Anhängern und Wählern natürlich zeigt, dass diese Partei, gerade wenn es um komplexe Themen geht, eigentlich mindestens fragil ist, wenn nicht sogar ziemlich widersprüchlich bis hin zu dämlich.
Absolut. Ein Beispiel, was ja auch stimmt, ich sage mal, der Einfluss der Bundesrepublik Deutschland in dieser Frage Iran-Israel ist äußerst beschränkt. Wir versuchen uns ja aufzuwerten im Format der E3 zusammen mit der EU. Das ist auch nicht so mit Erfolg gekrönt, aber das liegt natürlich vor allen Dingen auch daran, dass wir eben keine militärische Machtprojektion haben, zu der wir in der Lage sind. Wir werden einfach nicht ernst genommen weltweit, weil eben wir militärisch nicht in der Lage sind zu reagieren. So, das stelle ich erstmal fest. So, dann sehe ich aber viele AfD-Accounts, die sich gerade furchtbar lustig machen über den Außenminister, über den Bundeskanzler. Der wurde nicht informiert, der redet die ganze Zeit von Verhandlungen. Wovon sollen wir denn sonst reden? Davon, dass wir dort mit einem deutschen Flugzeugträger aktiv werden und selber diese Fordo-Anreicherungsanlage bombardieren? Natürlich nicht, das können wir nicht.
Ja, aber Moment. Das, was wir können. Moment, so, ist dann, stopp mal, Manuel, ich glaube, es geht dann noch nicht mal eher um die Frage nach den Anreicherungsanlagen, sondern das ist auch so eine Diskursverschiebung, die ich wahrnehme, dass alles außer Regime Change jetzt schon nicht mehr als stark genug empfunden wird. Carlo Massala hat da heute viel bei Ronzheimer auch zugesagt. Da muss ich aber ehrlicherweise sagen, das gruselt mich auch ein bisschen, weil das auch teilweise von Mitte-Leuten kommt.
Ja,
da bin ich mir nicht sicher.
Das ist genau richtig. Ich wollte nur den Gedanken schnell zu Ende bringen, weil das eine ist ja, das okay, wir haben kaum keine militärische Macht, aber dann gleichzeitig sagt die AfD bei allen Themen, wo es um Rüstung geht, oh, nee, das können wir jetzt auch nicht machen. Nee, Wehrpflicht, das können wir nicht machen. Ihr kriegt unsere Söhne nicht. Und was es da nicht alles für Argumente gibt. Dann wollen sie uns ja gleichzeitig irgendwie militärisch so halten, dass wir eben eher nicht wahrgenommen werden auf der internationalen Bühne. Also da diesen Widerspruch wollte ich nur deutlich machen. Und das, was du sagst, ist natürlich auch vollkommen richtig. So ein Regime-Change kann nicht von außen kommen. Die Israel hat die absolute Lufthoheit über dem Land, so, aber weder die Bodentruppen noch irgendwie in den Anrainerstaaten Bodentruppen anderer Staaten, die da irgendwie was tun könnten. Und selbst wenn, das Regime hat 1 Million Menschen da unter Waffen, das ist völlig, völlig irrsinnig. Das wird nicht passieren. Es sei denn, es kommt aus dem Land heraus, aus der Gesellschaft heraus, dass dort die Iraner aufstehen und sich befreien von diesem unterdrückenden Mullah-Regime. So. Aber das ist nun sehr unwahrscheinlich. Daher müssen wir ja nun damit planen, dass dieses Regime weiter existieren wird. Und das wird nicht aufhören, indem wir dort jetzt irgendwie monatelang das bombardieren. Ja, so. Das ist ja das, was der Punkt der EU ist. Irgendwann wird es ja zu Verhandlungen kommen müssen. Deswegen spricht man ja auch nur über Verhandlungen. Und wenn es verhandelt wird, dann haben wir als EU eine Chance, zusammen mit UK überhaupt an den Gesprächstisch zu kommen. So, weil wir eben keine militärische Machtprojektion haben, die wir dort ausüben können. Also, insofern ist da viel, ich sehe das auch daher, was du meinst, von Mitteleuten mittlerweile, viel hysterische Kritik am Außenminister vor allen Dingen, an dem Bundeskanzler, die völlig unbegründet ist, weil die Lage nun mal so ist. Gleichzeitig aber ist es ja das Ziel der Bundesregierung, dass wir militärisch unsere Hausaufgaben machen und dann auch wahrgenommen werden, ein stärkeres Gewicht haben in der Zukunft auf der diplomatischen Waage. Aber das wird noch einige Jahre bis Jahrzehnte dauern.
Wir sind jetzt relativ schnell in das außenpolitische Thema direkt abgedriftet. Ja. Wir kamen ja von der
AfD. Entschuldigung. Her.
Und ich möchte gerne an eine Sache nochmal erinnern. Es gab kürzlich eine Umfrage, ich weiß gar nicht mehr, wo sie war, die einfach nochmal wunderschön aufzeigt, wie man jetzt eigentlich bei einem wirklich inhaltlichen Thema die AfD auch mal konkret stellen könnte. Und zwar, dass kaum AfD-Wähler, ich glaube, es waren weniger als 20%, überhaupt diese Position der AfD, die sie über Jahre hinweg Richtung Israel propagiert haben und selber eher, ich sage jetzt mal, opportunistisch für sich genutzt haben, unterstützen. Es gibt da einen eklatanten Bruch zwischen den bisherigen Positionen der AfD und der, ich sage jetzt mal, Position der AfD-Wähler. Und dazu kommt eben noch der Richtungsstreit zwischen Ost-West-Verbänden etc. Und ich habe ja, es wird ja immer jeder Idiotismus von der in anderen Parteien vorherrscht oder irgendein, wie soll ich sagen, sprachlicher Eklat, ja, Drecksarbeit oder der Klassiker Paschas, wird ja immer auf die Bühnen geholt, ob Lanz, Maischberger, wochenlang in den Medien. Aber jetzt die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag mal auf die Plattform zu heben und zu sagen, wir reden mal über eure Position zum Nahen Osten, zu Israel und die Widersprüche, frage ich mich, warum macht das niemand? Warum sind unsere Medien an der Stelle so dämlich, das nicht aufzugreifen und zu sagen, wir setzen uns jetzt mal hart inhaltlich mit dieser Partei an der Stelle auseinander und zeigen auch, dass sie eben an der Stelle nicht liefern kann. Und das, ja, also das fällt mir wirklich schwer, da auch nachzuvollziehen, wie wir wieder so eine Möglichkeit, die AfD mit der Realität zu konfrontieren, wie wir die wieder, ja, liegen lassen.
Eine Partei, die nicht liefern kann, und damit schlage ich mal den
Bogen. Jetzt gehst du zu den Grünen.
Gehen wir jetzt mal. Leute, ich kann das nicht mehr. Also um das wirklich mal so zu sagen, ich verstehe seit Wochen nicht, warum sich die Grünen in dieser Art und Weise, ich habe das jetzt mal im Titel Agro-Opposition genannt, so verhalten. Es ist, also jetzt mal unabhängig vom Thema Jens Spahn und Masken, das können wir gerne gleich kurz darunter besprechen, aber es ist wirklich egal, was passiert. Und ich meine, ich habe auch schon angebliche Social-Media-Ratgeber gelesen, dass man immer eine Empörung braucht, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Aber hier wird jetzt mittlerweile wirklich aus allem irgendwie versucht, einen Skandal zu konstruieren, der auch inhaltlich überhaupt nicht mehr konsistent ist oder also irgendeinen Bezug zur Realität hat. Bestes Beispiel war jetzt alleine Banaschak trifft Weimar bei Lanz. Das fiel alles in sich zusammen, aber es wurde erstmal wieder eine komplette falsche Realität dargestellt. Und ich muss einfach sagen, es langweilt mich. Es ist intellektuell wirklich dürftig. Und da hilft es mir halt auch nicht, wenn wir jetzt auch da wieder aus Robin Alexander neuem Buch lernen können, dass im März vielleicht Katharina Dröge nicht sonderlich leiden kann oder so. Also könnt ihr das noch nachvollziehen, was die da machen, woher das kommt? Habt ihr da mal irgendwo einen Kontakt gehabt? Weil ganz ehrlich, es ist wirklich langweilig zu lesen. Und das Thema mit Jens Spahn, also auch da, es bricht gerade die Welt nochmal komplett anders auseinander als sowieso in den letzten 3 Jahren schon. Und das Einzige, was die zweitgrößte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag macht, ist, über Jens Spahn zu reden.
Ja, aber Daniel, du hast ja schon gesagt, es ist so dermaßen uninspirierend, oberflächlich und wirklich zum Teil dämlich geworden. Du merkst richtig, seit der intellektuelle Überbau namens Robert Habeck verschwunden ist, denkt dort niemand mehr in dieser Partei. Also zumindest öffentlich. Das ist ganz, ganz schwach, was dort geliefert wird. Und ich glaube, dadurch, dass Robert Habeck weg ist, merkst du eigentlich jetzt erstmal, dass diese gesamte Partei auf ihn zugeschnitten war. Das, was sie ja auch geplant hatten Richtung Wahlkampf, schon seit letztem Jahr.
Bündnis
und jetzt ist er weg. Genau, und jetzt ist er weg. Und die Partei fällt in sich intellektuell zusammen wie so ein Soufflé und sucht sich irgendwie, greift nach den einzigen Möglichkeiten, und das ist Jens Spahn mit 5 Jahre alten Corona-Themen. Und das geht ja jetzt seit Tagen, Wochen so. Und irgendwie, glaube ich, kaum jemand in der Bevölkerung interessiert sich dafür. Ich glaube, wahrscheinlich sind wir alle auch ein bisschen selber schuld, dass wir der Sache noch auf den Leim gehen und uns damit auseinandersetzen. Aber meine Empfehlung auch an Jens Spahn wäre, ignorier es einfach, Lass ja. diesen Bericht komplett ungeschwärzt veröffentlichen, so wie er es auch selber vorgeschlagen hat.
Naja, das geht wohl richtig damit. Nicht, aber...
Ja, das habe ich jetzt auch gelernt, genau. Aber noch ein letzter Gedanke und dann, glaube ich, muss Marcel mal aus bayerischer Perspektive was sagen, weil sein
Gott.
Hat sich ja jetzt vor kurzem dazu auch nochmal ausführlich geäußert.
Meinst du, wenn die CSU sich zu den Grünen äußert, ist es so, naja.
Nein, aber vielleicht noch ein Gedanke. Ich habe mich mit ein paar Grünen in den letzten Wochen auch ausgetauscht und tatsächlich sind ja meine Lieblingsgrünen sind ja eher die in Baden-Württemberg, weil die uns Schwarzen irgendwie am nächsten sind. Und die sehen das ähnlich. Ich glaube, die haben gerade alle Sorgen davor, was mit ihrer Partei passiert. Denn das, was die Vorsitzenden liefern, hat ja wirklich keinen Geist mehr. Also gar keinen. Und ich glaube, letzter Satz dazu, die Situation der Grünen lässt sich so beschreiben, dass man sagen kann, stell dir vor, es ist Kulturkampf und keiner geht hin. Die haben niemanden, der mehr mit ihnen spielen will. Und dadurch, dass sie nicht mehr in der Regierung sitzen, können sie die Themen auch nicht treiben. Sondern sie müssen sie irgendwie jetzt von der Seitenlinie als zweitgrößte Oppositionspartei versuchen, irgendwie rauszubringen. Aber wie du schon gesagt hast, um uns herum explodiert es außenpolitisch und sie versuchen irgendwas mit Masken und nochmal irgendwie hier.
Ja, aber ich versuche doch auch.
Stahl und das ist alles aber, so klein.
Aber ich versuche doch auch kein Thema zu setzen, indem ich Britta Hasselmann ein 20-Sekunden-Video aufnehmen lasse. Also bitte.
Oder jetzt zu, wie heißt er sie? Maya T-Reise. Das war ja auch großartig.
Das Thema ist übrigens etwas, was ich komplett ignoriere, weil das ist, Entschuldigung. Marcel, die Grünen.
Ja, also jetzt, um es mal vorweg zu sagen, also ich unterhalte mich auch regelmäßig mit Grünen. Ich habe viele im Bekanntenkreis, mit denen ich sehr gut zurechtkomme. Und aber natürlich kann man sich dann auch mal öffentlich auf X ein bisschen reiben. Weil ich meine, sie bieten ja auch immer eine Angriffsfläche, wo man dann draufgehen muss, weil es sind halt dann gewisse Takes von gewissen Leuten, wo man sich denkt, Leute, also, ja, wie ihr es gesagt habt, es nervt. Aber ich glaube, die Grünen, wenn man sich den Wahlkampf angeguckt hat, gerade am Anfang des Wahlkampfs, hier Habeck vor Kanzler und so weiter und so fort, die waren ja wirklich so euphorisch, die haben gesagt, so, jetzt reißen wir hier wirklich was und werden zumindest mal zweitstärkste Kraft, ja, oder drittstärkste Kraft, wenn man die AfD mal außen vor lässt, ja. Also wir reißen hier mal was, und können unseren Robert hier vielleicht nicht zum Kanzler machen, aber trotzdem nochmal in der Bundesregierung installieren. Wenn wir es uns jetzt mal angucken, allein bei den Erstwählern, ja, bei den Erstwählern waren die Grünen beim letzten Mal auf Platz 1 oder mit der FDP ziemlich weit oben. Ja. Mittlerweile sind sie auf Platz 5. Ja. 11%, die Linke bei 26. Und ich glaube, das ist was sie nie auf dem Schirm hatten, was wir alle nicht auf dem Schirm hatten, dass die Linke da im Wahlkampf so wie Phönix aus der Asche gekommen ist, quasi schon totgesagt und dann irgendwie um die 8% bekommen, gerade bei Erstwählern hier 26, ja. Und viel haben sie natürlich, viel hat da natürlich oder haben da natürlich die Grünen ausgeblutet. Und wenn man heutzutage sich mit Studenten unterhält, die sagen, ja, das ist früher waren es die Grünen, die hier bei uns angesagt waren, heute ist es die Linke. Das hat sich von heute auf morgen umgekehrt und die Grünen versuchen da irgendwie eine Antwort drauf zu finden, zum Teil noch weiter nach links zu gehen, um denen das Wasser irgendwie abzugraben. Auf der anderen Seite haben sie Baden-Württemberg nächstes Jahr, wo sie eine Landtagswahl gewinnen wollen, in einem stockkonservativen Land, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Ja. Das birgt schon Sprengstoff für die Partei und wenn die nicht aufpassen, dann, ja, also ich meine, wenn sie sich ihre bürgerlichen Wähler vergraulen, dann haben sie am Ende gar nichts gewonnen und das wird auf jeden Fall spannend. Also ich würde mir wünschen, dass es eine ordentliche Oppositionspartei dass es sich zu einer ordentlichen Oppositionspartei entwickelt, weil wir haben ansonsten nur noch die Linke und die AfD und da bräuchte man eigentlich eine demokratische Oppositionspartei, die dann einen guten Job macht.
Ja, aber da jetzt auch die Frage, wer kommt denn da? Weil wie gesagt, wenn Robin Alexander sagt, Merz ist nicht gut auf Katharina Dröge zu sprechen beispielsweise. Ich erinnere mich zumindest an Tweets bei jeder Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz, in der Katharina Dröge geschrieben hat, konnte ich zuvor den Tweet absetzen, Katharina Dröge wird sich mit ihrem ersten Satz bereits wieder an Friedrich Merz absetzen. abarbeiten. Und für mich ist dann nämlich die Frage, ob das nicht einfach der Effekt war, den Katharina Drüge mit sowas ausgelöst hat, weil bei Robin Alexander klingt das so ein bisschen danach, Merz mag die einfach nicht, aber das blendet das so ein bisschen aus, dass wirklich immer jede Rede auch ein Abarbeiten an der Person Merz war. Aber ist Katharina Drüge die Zukunft der Grünen? Also, wer kommt denn da?
Ja, gute Frage. Sie hatte ja auf jeden Fall ihren Moment, wo man gesagt hat, Mensch, okay, da ist jetzt eine neue starke Frau bei den Grünen, nachdem wir ja die Verfassungsänderungen verhandelt hatten, wo man gesagt hat, Mensch, da hat sie ihre 50 Milliarden drin und die Zusätzlichkeit als Terminus drin und so weiter. Und hat uns ja da auch die Grünen ganz gut eingeschenkt in allen Debatten dazu. Da war es ja so, dass sie da die starke kommende Figur ist. Aber ich sehe halt das strategische Problem bei den Grünen jetzt. Was wollen sie denn anspielen? Ja, im Moment sind gerade äußere Sicherheit sind die Top-Themen, Wirtschaft, innere, äußere Sicherheit, da geben wir den Ton an mit unserem Außenkanzler und Innenminister, ja, meinetwegen, wenn wir das mal so sagen können, was Migration auch angeht, das ist kein Stronghold der Grünen. Wirtschaftspolitik ist auch kein Stronghold der Grünen. Wir kriegen ja hier jetzt gerade jeden Monat...
Na, Vorsicht, Vorsicht.
Wir kriegen da ja eine Habeck-Aufdeckung, irgendwie ein Projekt, was platzt nach dem anderen. Also damit können die Grünen nicht glänzen. So, dann in ihrer Oppositionsrolle als Mitpartei in der mittleren Lage zwischen Linke und AfD. Linke Themen anspielen. Ja, gut, das macht aber die Linke schon. Ja, Mieten, Wohnsituation irgendwie. Das machen die ja schon. Was soll da die Grünen dann noch irgendwie machen? Im Zweifel, wenn ich links bin und mich interessieren solche oder für mich sind solche Themen wichtig, dann wähle ich dann eher die Linke als die Grünen. So, also da können sie auch nicht glänzen. Und dann eigentlich ihr Kernthema. Klimaschutz ist gerade so ein bisschen aus dem Fokus raus. Das interessiert im Moment die Leute nicht so stark, wie das in den letzten 5, 6, 7 Jahren der Fall war, weil eben doch existenzielle Ängste gerade wichtiger sind, also noch existenziellere Ängste.
Ja,
ich muss vorsichtig sein.
Aber das haben die ja, das haben die doch selber auch erkannt gehabt, weil auch im Wahlkampf bei denen hat das keine Rolle gespielt. Aber da haben die das Gleiche versucht, und zwar mit diesem komischen Angriff darauf, dass Katharina Reiche gesagt hat, wir müssen Gaskraftwerke bauen. Und nur weil sie...
Ja, das ist...
Und nur weil sie, glaube ich, 6 Gigawatt mehr haben will, ist das ja aber jetzt plötzlich wieder des Teufels. Das versteht doch kein Mensch mehr.
Ja, Banaschak ist ziemlich geschwommen, als er auf Lanz darauf angesprochen wurde, weil er zuerst dann argumentiert hat, das wäre ja das Allerschlimmste, was getan werden kann, und andererseits dann gesagt hat, im Grunde ist es ja das, was der Habeck wollte.
So, ja. Und das finde ich so hervorragend, weil dann das Wort gewählt wurde, ich glaube von Britta Hasselmann, die gesagt hat, Merz hat sich, oder vielleicht war es auch Drüge, Merz hat sich an die Macht gelogen, ja, und dann plötzlich ist der Wahltag.
Das war Drüge.
Und dann ist der Wald, und dann sehen wir bei den Grünen das andere in Grün, ist der Wahltag, und die sagen, Mensch, jetzt plötzlich Gaskraftwerke sind schlecht, aber das war immer der Habeck-Plan, 30 Kraftwerke zu bauen als Schwankungsreserve. Ja, und jetzt plötzlich ist aber da die Gaslobbyistin, Katharina Reiche im Wirtschaftsministerium, und die Fossilagenten der Union schlagen wieder zu. Also da muss ich wirklich sagen, mit dem Wahltag eine Kehrtwende um 180 Grad, die Grünen haben es da auch ganz schön gut hinbekommen. Und das ist doch lächerlich. Also das ist doch absolut lächerlich. Ich meine, eine Opposition muss ja uns nicht gefallen hier in der Union. Wir sind ja jetzt Regierungskraft. Wir regieren, die protestieren. Das ist auch gut so. Aber ein bisschen mehr Herausforderung wünsche ich mir dann von denen auch. Ja, man guckt sich das an und denkt sich so, mit wem wollt ihr denn davon überzeugen? Und wir sehen es ja in den Umfragen. Sie bleiben festgenagelt. In Baden-Württemberg gibt es keine Bewegung. Das ist auch gut so. Da wird der Manuel Hagel einen guten Job machen. Und dann sind ja noch strategisch sehr wichtige Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, wo die Grünen ja jetzt diese Woche eine Umfrage hatten, weiterhin bei 3%. Also die müssen aufpassen, dass das kommende Jahr nicht eine Serie von Niederlagen wird, was ja dann noch das Ganze, den ganzen Druck auf den Kessel nochmal erhöhen wird. Ja. Und dafür bräuchte es halt mal mehr Intellektualität. Aber Daniel, wie du es ja gesagt hast, da sehe ich im Moment auch bei den Grünen nichts.
Ja, und vielleicht nochmal zu dem Thema.
Der Fossilagent.
Ja, mit ArcelorMittal, ich finde das ein wunderschönes Beispiel auch gerade, und ich beende oder ich führe zum Teil auch manche Diskussionen gar nicht mehr mit Grünen auf Twitter, weil du merkst immer noch, wie fest die in ihrer ideologischen Welt stecken, dass selbst wenn ein Unternehmen sagt, eure Standortbedingungen sind so schlecht, dass wir selbst die 1,3 Milliarden Förderung nicht wollen, weil wir so nicht arbeiten können, weil eben die Energiepreise zu hoch sind. Und deswegen machen wir aber weiterhin in Frankreich, weil dort günstiger Atomstrom ist. Ich meine, deutlicher kannst du kein Feedback zur grünen Energiepolitik geben. Und trotzdem erzählen die dir was von wegen, ah, das war das Projekt, weil da mal irgendwie ein Pilot unter Altmaier gestartet wurde und alles sei irgendwie doch super gewesen unter Habeck und Atomenergie so. Und du sitzt so da und denkst, ey, mein Gott, könnt ihr nicht einfach mal einsehen, dass ihr versagt habt? Ihr habt einfach versagt.
Ja, aber das wirklich Schluss. Bevor wir jetzt dann auch hier Schluss machen, aber die große Sache ist doch auch, was ist denn die Alternative? Weil wenn das jetzt mit dem Gas ja auch nur noch so semi ist, das, was du ja von denen bis heute einfach nur immer noch hörst, unabhängig mal, was das alles für Gestehungskosten sind und was das für Kosten im Nachgang sind, wir hören da immer noch nur mehr Erneuerbare bauen. Da kommt nichts anderes.
Genau, damit wir dann, wenn gerade kein Wind weht, dass wir dann einfach 330 Gigawatt mehr installierte Leistung haben, die keine Leistung einspeist. Ja, also genau.
Also wir müssen wirklich mal einen Mittelpunkt machen zum Thema Energiepolitik, weil ich muss sagen, ich bin da auch an der Stelle ratlos. Ne? Ich hatte jetzt wieder gelesen, Atomenergie wird einfach kein Investor in Deutschland anfassen, gerade wegen der unsicheren politischen Rahmenbedingungen. Du kannst dich als Investor offensichtlich nicht darauf verlassen, dass selbst wenn vielleicht politisch erstmal gewollt ist, dass du neue Atomkraftwerke baust, sagt kein Investor, ich mach mit, weil das kann sich ja vielleicht zur nächsten Bundestagswahl mit einer grünen Regierungsbeteiligung wieder ändern.
Aber auch
da frage ich mich, was ist die Lösung? Weil Wasserstoff ist es auch nicht. Ja, zumindest nicht in dem Maße.
Es gab aber etwas im Wahlkampf, was auch nur in ein, zwei Interviews mal angegriffen wurde von Merz. Nein, nicht die Kernfusion, das sei mal dahingestellt. Nein, Friedrich Merz hat, ich weiß nicht, ob der das sogar bei der Körperstiftung gesagt hat, als er die außenpolitische Grundsatzrede gehalten hat. Aber es kam auf jeden Fall in zwei Interviews irgendwo. Und zwar hat er immer ein Modell einer echten europäischen Energiepartnerschaft mit Frankreich proklamiert. Und das würde ja dann dazu führen, dass man quasi Teile auch des Atomparks oder so in eine gemeinsame Verantwortung zwischen Deutschland und Frankreich überführen würde.
Aber das würde ich wirklich gerne mal mit jemandem im Detail diskutieren. Vielleicht nehmen wir uns das mal mit.
Ja, ist eine gute Überlegung. Dann schauen wir doch mal, dass wir dazu einen Gesprächspartner finden. Und falls wir das dann machen oder machen können oder wir dazu einen Beitrag, einen Meinungsbeitrag, Artikel haben werden, findet ihr den ab dieser Woche auf unserer Homepage, die morgen freigeschaltet wird. Und ansonsten finden dann auch diese kurzen Zwischenrufe immer mal hier als Podcast statt. Den findet man nach wie vor überall da, wo es Podcasts gibt. Und auch diesen Space von heute Abend findet ihr morgen überall dort. Und wir freuen uns dann natürlich immer über eine Bewertung und ein Folgen. Wünschen euch jetzt, denke ich mal, sehr viel Spaß nebenan bei Paul Ronsheimer, der nochmal über den Iran und Donald Trump diskutiert. Und wir melden uns wie immer über unseren Account @mittepunkt. Vielen Dank an meine ganzen Co-Hosts heute Abend, lieber Marcel, lieber Manuel, lieber Baha. Euch allen noch einen schönen Abend und bis demnächst.
Bis bald. Ciao, ciao.
Schönen Abend noch.
Tschüss.